Liebe Gemeinde, wenn wir heute ein Segenslied vor der Predigt singen, dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass ich mit euch über den Segen Gottes nachdenken möchte. Und so ist das auch. Heute zum Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit oder katholisch Dreifaltigkeit. Dieser Sonntag folgt immer direkt auf Pfingsten, auf das Fest des Heiligen Geistes, das Fest der Erfüllung der Apostel mit der Kraft des Heiligen Geistes, dem Sprach- und Hörwunder in Jerusalem. Wir hören sie alle in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes, nämlich das Evangelium, verkündigen. Gerne erinnere ich uns an die Predigt unseres Missionars Micha Sopper live aus Malawi, die wir am letzten Sonntag hier erleben konnten, der uns in die missionarische Dimension des Pfingstfestes hineingeführt hat. Sowohl der afrikanische Eunuch in Apostelgeschichte 8, der von Philippus getauft wurde, wir erinnern uns an die Predigt, als auch die 3000 Täuflinge in Jerusalem am Pfingsttag wurden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes getauft. Die klassische trinitarische Taufformel, wie wir sie aus dem Matthäus-Evangelium kennen. Die Apostelgeschichte spricht zur klaren Unterscheidung von jüdischen Reinigungsbädern immer mal wieder auch nur davon, dass man getauft wird im Namen von Jesus Christus. Dreieinigkeit, also der dreieinige Gott, der uns als himmlischer Vater, als Sohn Jesus Christus, als Erlöser und als Heiliger Geist begegnet, er ist ein Gott in dreifacher Gestalt. Das ist faktisch immer ein Geheimnis, denn wir sind ja Monotheisten, also wir gehören zu denen, die an den einen Gott glauben, so wie wir es vom Judentum geerbt haben und wie wir es zusammen mit den Muslimen bekennen. Und doch haben wir ihn in dreifacher Gestalt, aber es ist auch ein besonderer Segen. Siehe unser Wochenspruch, den wir am Anfang gehört haben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diesen dreifachen Segen wollen wir nun nachspüren mit dem bekanntesten Segen der Bibel, dem sogenannten aaronitischen Segen aus dem vierten Buch Mose. Und dazu möchte ich uns aus dem vierten Buch Mose die letzten Verse des sechsten Kapitels lesen, in der Lutherbibel überschrieben, der priesterliche Segen. Ich lese ab Vers 22. Und der Herr, also Gott der Herr, redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Schon das Volk Gottes auf seinem Weg durch die Wüste wurde unter einen dreifachen Segen gestellt. Der Herr segne dich und behüte dich, das Erste, wie wir uns einander auch gerade zugesungen haben. Die Bitte um den bewahrenden Segen Gottes. Zum Zweiten, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Also er wende sich dir in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit zu. Und schließlich, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ja, und da steht natürlich im Hebräischen Shalom. Und Shalom ist sehr viel weiter gefasster als das, was wir unter Frieden so vielleicht zunächst vor Augen haben. Es ist dieser ganz umfassende Frieden, ein Ausdruck, allein dieses Wort steht für den Segen Gottes. Drei Segenswünsche, ausgesprochen von Aaron und seinen Söhnen, also den Priestern an der Stiftshütte, an dem Heiligtum Gottes in der Wüste. Ausgesprochen über Gottes erwähltem Volk, den Israeliten, verspricht Gott selbst, sie zu segnen, also dreifach segnend an ihnen zu handeln. Wenn es ausgesprochen wird über dem Volk, dann verpflichtet oder verspricht Gott, dann handle ich auch segnend an meinem Volk. Martin Luther hat im Nachdenken über diesen dreifachen Segen diesen der Trinität Gottes zugeordnet. Dem Schöpfer, also Gott Vater, dem Erlöser und dem, der uns heiligt durch Heiligung, nämlich dem Heiligen Geist. Diese Zuordnung Luthers befördert den aaronitischen Segen zu einem Predigttext am heutigen Sonntag Trinitatis. Das ist durchaus kreativ, aber im vierten Buch Mose, da müssen wir ehrlich sein, ist das so nicht mitgedacht. Es ist vielmehr so, dass in dieser typisch jüdischen Art und Weise sozusagen der Segen sich nach und nach mit diesen drei Segenszusagen entfaltet. Mit jedem Satz weitet er sich aus, wird er weiter und konkreter. Und daran erinnert uns ja vielleicht auch, daran können wir uns erinnern, wenn wir uns an die Jahreslosung vor 3 Jahren erinnern. 2023 war ja dieser Ausspruch der Magd Hagar: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Wort, was uns durch das Jahr begleitet hast. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist ja eine der zentralen Zusagen des aaronitischen Segens, dass Gott sein Angesicht über uns hebt, dass Gott uns wahrnimmt und sieht. Hagar hat das ausgesprochen auf der Flucht vor ihren Herren, vor Abraham und Sarah, und sie wurde von Gott gesehen und in der Wüste vorm Verdorsten gerettet und bewahrt. Dort in der Wüste, an Hagars Wasserquelle, wurde ein Brunnen errichtet, an dem noch Isaak wohnte. So heißt es in 1. Mose 25, Vers 11. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und diesen Namen hat er gewonnen durch den Ausspruch Hagars. Und damit komme ich zur spannendsten und wichtigsten Frage im Zusammenhang des Segnens und des Segens. Wie wird der mit schönen Worten ausgesprochene Segen denn nun sichtbar im Leben der so Gesegneten? Noch konkreter gefragt, wie wird Gottes Segen in eurem, in deinem Leben sichtbar? Wie materialisiert er sich? Fangen wir also in Gottes Wort, in der Bibel selbst an und stellen uns die Frage, wie die dort Gesegneten, also die Menschen der Bibel, Gottes Segen erfahren haben. Und da frage ich tatsächlich jetzt mal ganz konkret, dass ihr vielleicht so den einen oder anderen Namen nennt. Wer fällt dir aus der Bibel dazu ein, als Gesegneter Gottes? Wen würdet ihr da so nennen? Gesegnete Gottes aus der Bibel. Abraham. Fällt uns auf. Paulus. Jakob und seine 12 Söhne, ja. David, Noah. Also, ich merke schon, wir sagen eine ganze Menge. Wir hatten auch jetzt wieder so eine Verteilung, die ich auch erwartet habe, dass wir, glaube ich, nur eine Person aus dem Neuen Testament genannt haben und ansonsten Menschen des Alten Testamentes genannt haben. Das ist irgendwie, also einmal wird uns ja deren Lebensgeschichte viel ausführlicher und über einen viel längeren Zeitraum berichtet als bei den Menschen des Neuen Testamentes. Da ist Paulus dann tatsächlich eine Ausnahme, den wir über Jahrzehnte auch im Neuen Testament verfolgen können. Ansonsten haben wir dort nicht so ausführliche Lebensberichte. Und diese Lebensberichte, stehen oft unter diesem, unter dem Segen Gottes und bringen ihn zum Ausdruck. Und ich möchte bei dem Erstgenannten auch einsteigen, bei Abraham, und uns anhand von Abraham mal zeigen, wie sieht denn das Leben eines Gesegneten aus im Alten Testament, der eben unter diesen Segen Gottes gestellt wurde, so wie wir ihn aus dem vierten Buch Mose kennen. Es heißt am Lebensende von Abraham im bereits zitierten Kapitel 1. Mose 25, Vers 8, und Abraham starb in einem guten, man könnte auch übersetzen, in einem hohen Alter, als er alt und lebenssatt war. Also Abraham ist alt und lebenssatt gestorben und das ist so ein Ausdruck des Segens, er blickt zurück und ja, das klingt doch nach einem rundum gesegneten Leben. Schon bei seiner Berufung durch Gott in 1. Mose 12 war Abraham nicht mehr der Jüngste, ebenso seine Frau Sarah. Sie waren kinderlos und sie waren, das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen führen, bereits heimatlos. Das heißt, sie waren schon nicht mehr in ihrer Heimat und Kinder war ihnen nicht beschieden. Das wurde schon in Kapitel 11 angedeutet, dass sie kinderlos waren, was keine Auszeichnung in der damaligen Zeit war und eigentlich ein Zeichen dafür, dass einem Segen fehlt. Bereits Terach, Abrahams Vater, war mit der Sippe auf dem Weg nach Kanaan von ihrer Heimat Ur in Chaldea ausgezogen und hatte so etwa die halbe Strecke geschafft, war in der Stadt Haran gelandet. Von dort zog jetzt Abraham auf den Befehl Gottes hin mit seinen Herden, seiner Familie, seinen Knechten und Mägden und seinem Neffen Lot los in ein Land, und das hat ihm Gott gesagt, das ich dir zeigen will, so wie Gott es ihm zugesagt hatte. Und die Zusage Gottes war eine umfassende Segenszusage, vielleicht die schönste und umfassendste Segenszusage, die es in der ganzen Bibel gibt. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist ja eine doppelte Segensverheißung. Er hat sowohl die passive Segensverheißung, das heißt das, was er empfangen wird, und er selbst wird aktiv ein Segen sein, sogar ein Segen für alle Völker der Erde. Was für ein Segen. Nun, materiell, also und bis heute ist ja diese Segenszusage, die dem Abraham gemacht wird, etwas, was viele Menschen mit dem Segen Gottes verbinden. Es ist einmal die Zusage von Nachkommen, sogar zu einem großen Volk will er ihn machen, und die Zusage des gesegneten Landes, das Land, das ich dir zeigen will, das sind so die großen Zusagen. Materiell war Abraham ja bereits reich gesegnet, als er loszog. Er besaß große Herden und die werden sich auch im Laufe seines weiteren Lebens mehren. Also da dieser äußere Segen des Wohlstandes, der begleitet ihn. Ist das also eine Verheißung des überströmenden Segens Gottes? Abraham hat also diese Verheißung und zieht damit los. Und dann erfahren wir ja in verschiedenen Berichten, wie sich die nächsten Lebensjahrzehnte von ihm gestalten. Und dazu gehört eben auch, dass diese nächsten Lebensjahrzehnte mit Warten verbunden sind, nämlich Warten darauf, dass sich diese Verheißung, insbesondere die Verheißung des Nachwuchses, doch endlich erfüllen möge. Und wer die Bibel kennt, weiß, es sollte noch einmal ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre dauern, bis Sarah dann wirklich schwanger wird und den Isaak bekommt. Und je länger dieses Warten andauerte, desto weniger Hoffnung war vorhanden. Und so ist es kein Wunder, dass in 1. Mose 15 uns eine mutmaßlich nächtliche Diskussion zwischen Gott, der ihm in einer Vision erscheint, und Abraham geschildert wird, wie sie also, ja, wie Abraham zum Ausdruck bringt, dass er sagt, naja, also so wie ich das sehe, wird mein Knecht Eliezer das, was ich hier habe, übernehmen und mal so nachfragt, ob er sich vielleicht verhört hat. Aber er bekommt eine erneuerte Segenszusage Gottes. Und dann heißt es so schön in 1. Mose 15, Vers 6, am Ende dieses Austausches sozusagen, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Einer der Verse aus der Abrahamsgeschichte, die im Neuen Testament am häufigsten zitiert werden. Doch nach weiterem Warten lässt sich Abraham dann dafür gewinnen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und mit Hagar, der bereits erwähnten Sklavin oder Magd seiner Frau, ein Kind zu zeugen. Und das führt dann ja zu allerlei Verwicklungen, die am Ende auch den Ausdruck finden, eben in dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und das ist eine sicherlich verständliche Ungeduld eines Menschen, der schon hoch betagt ist. Und erst mit 100, und seine Frau Sarah war 90, erfüllt sich dann die Verheißung der Segen eines Nachkommen. Von einem großen Volk sind wir da noch sehr, sehr weit entfernt. Wie sieht es denn mit der Landverheißung aus? Hat die sich für Abraham vielleicht zügiger erfüllt? Nun, auch da muss ich uns enttäuschen, sie hat sich sogar noch später erfüllt. Abraham selbst muss quasi um ein Stück Land bitten für die Beerdigung seiner Frau Sarah. Er erbittet das und er erwirbt dann auch, also er kauft ihn auch einen Acker mit Höhle von einem Kanaaniter, genauer einem Hethiter, wo er seine Frau Sarah beerdigt und später in 1. Mose 25 selbst beerdigt werden wird. Es wird dann noch einmal etwa viereinhalb Jahrhunderte dauern, bis sich die Volks- und Landverheißung im Land Kanaan unter Josua erfüllen wird. Also bis dahin, Israel wächst ja in der Gefangenschaft in Ägypten zu einem Volk heran von der Größe her, aber das Land nehmen sie dann nochmal über 40 Jahre später erst ein, als sie unter Josua über den Jordan geführt werden. Im alten Israel, also im Alten Testament, da wird Segen Gottes in der Regel sehr diesseitig, sehr materiell gedacht. Und das ist ja, wie gesagt, ein Denken, das viele Menschen bis heute auch haben, dass man sagt, ja, also wer mit Nachkommen gesegnet ist, wer ein eigenes Haus hat, wer meinetwegen auch Land hat, der ist gesegnet und da macht sich der Segen Gottes drin sichtbar. Und das hat sich als Gedanke aus dem Alten Testament heraus auch im ersten Jahrhundert, also in der Zeit Jesu und der Apostel und des Paulus, er hat sich bis dahin sozusagen verfestigt. Das war eine feste Vorstellung, dass der Segen Gottes so aussieht. Und dadurch kam auch immer im Umkehrschluss, wenn jemand das verwehrt blieb und er sozusagen von Leid und Krankheit gezeichnetes Leben führte, dann stellte sich schnell die Frage, ob das die Folge von Sünde sei. Wir kennen das, wenn Jesus und den Jüngern einem Kranken begegnen, dass auch die Jünger fragen, wer hat denn nun gesündigt, der Betroffene selbst oder seine Eltern? Und Jesus sich dagegen stellen muss und sagen muss, ihr seid auf einem völlig falschen Dampfer, ihr habt ein Denken, was nicht dem Denken Gottes entspricht. Und ich möchte das abschließend zum Thema Segen deutlich machen mit den vielleicht bekanntesten Segenszusagen, die Jesus selbst ausspricht. Sie sind bei uns in den meisten deutschen Bibeln, ich hatte jetzt mir extra die Basisbibel mitgenommen, weil ich es da nicht so genau wusste, aber auch dort sind sie als Seligpreisung wiedergegeben, die aber, ja, wenn man so will, Segensworte sind, die Jesus ausspricht. Und jetzt hören wir mal zu, welche Menschen von Jesus im Besonderen unter den Segen Gottes gestellt werden. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Also hier verändert sich bereits was. Wissen, dass man vor Gott arm ist, hier geht es noch gar nicht darum, ob diejenigen jetzt wirklich materiell arm sind, sondern sich vor Gott arm wissen, also bedürftig wissen, ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen wird jetzt hier nicht irdischer Reichtum versprochen oder ähnliches, sondern die Zusage, dass man Teil des Himmelreiches ist und ins Himmelreich aufgenommen wird. Glücklich sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Also genau genommen dreht Jesus das, was eigentlich in seiner Zeit herkommend aus dem Alten Testament als Segen verstanden wurde, um und sagt, die ihr für besonders bestraft haltet, die wo ihr sagt, die sind also sozusagen von Gottes Fürsorge am weitesten weg, die sind die eigentlich glückselig sind. Und das hinterfragt, denke ich, auch uns. Und unsere Segensvorstellungen, die wir so haben, das heißt, wenn wir uns in den Segen Gottes gestellt werden, dann stehen auch wir in der Gefahr, dass wir sozusagen das sehr materiell verstehen und dass unser Wohlbefinden vor allen Dingen im Blick haben. Das gibt dazu im christlichen Bereich, besonders unter sogenannten Evangelikalen aus den USA, so eine Bewegung, Health and Wealth, also Gesundheit und Wohlstand, das wird als Evangelium verkündet und dann darfst du dich gesegnet fühlen, wenn du, man könnte ja in den USA fast immer sagen, dank großer Schulden dir ein Leben leisten kannst, in großem Wohlstand, das musst du als Segen Gottes sozusagen aus der Hand Gottes nehmen. Und wenn dann in deinem Leben etwas passiert, was dem nicht entspricht, also wenn dich Krankheit ereilt oder durch wirtschaftliche Umstände all dein Reichtum verloren geht, wirst du sozusagen auf dich selbst zurückgeworfen, dann musst du suchen, ob du irgendwo eine verborgene Schuld getan hast oder ob dein Glaube vielleicht nicht stark genug ist. Also das ist eine sehr gefährliche Mischung, die auch für die Christen immer noch so in diesem Bild festhält, also wenn du gesegnet bist, dann muss es dir eigentlich klasse gehen und wenn es dir nicht klasse geht, dann hast du ein Problem. Und ich denke, ich habe mit dem, was Jesus in der Bergpredigt gleich zu Beginn zusagt als Segen, deutlich gemacht, dass wir uns von diesem Segensbild als Christen verabschieden müssen und da differenziert darüber denken, weil der Segen, den Jesus und seine Apostel erleben, ist ja vor allen Dingen ein geistlicher Segen. Also sie erleben den Segen, dass sie sich in Gott geborgen wissen für Zeit und Ewigkeit und dass sie die frohe Botschaft der Erlösung weitertragen können, dass sie sie selbst erfahren haben in ihrem Herzen und dass sie damit weitergehen. Und das wünsche ich uns auch, wenn wir uns gleich unter den Segen Gottes stellen lassen, dass wir das so wahrnehmen. Zum Schluss das letzte Wort des Segens, so wie er als aaronitischer Segen gesprochen wird, ist ja und gebe dir Shalom, Frieden. Und das möchte ich dann doch nochmal aufnehmen, bevor ich uns mit Jesu Worten zu sehr erschrocken habe. Das wird ja im Alten Testament gerne, sowohl bei den Propheten als auch schon aus der Zeit des Friedenskönigs Salomo, wie folgt beschrieben: unter dem eigenen Feigenbaum oder dem eigenen Weinstock sitzen. Jetzt muss ich beim Feigenbaum ja eine Person hier angucken, da haben wir zumindest nicht drunter, aber neben gesessen in der vergangenen Woche, unter dem Feigenbaum, das ist ein sehr schönes Bild. Eigene Weinstöcke, sind wir ehrlich, haben wir hier weniger, bei uns rankt ein Wein, aber das ist dann, ja, mehr symbolisch, aber es steht dafür, dass Gott natürlich uns auch beschenken will mit dem, was für uns auch Shalom ist, mit Frieden, mit Gesundheit, aber es ist eben nicht das Höchste, sondern das Höchste ist, dass unser Herr Jesus Christus selbst für uns bezahlt hat und dass wir sein sind für Zeit und Ewigkeit. Amen.